Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Explore Sustainability. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Lastmeile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Explore Sustainability, heute von der Transportlogistik in München mit Claudia Vogel-Daniel, einer Herzblutlogistikerin mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im Supply Chain Management. Herzlich willkommen, Claudia, zu unserer nächsten Folge von Explore Sustainability. Du warst unter anderem Global Vice President Logistics. Was genau sind da deine Themenfelder und wie bist du überhaupt in die Logistik gekommen?
Dann fange ich mal rückwärts an. Ich habe an der Universität Mannheim Betriebswirtschaftslehre studiert und seinerzeit Logistik belegt, aus dem Hintergrund heraus, dass ich wahnsinnig gerne gereist bin. Und dann dachte ich, das verknüpfe ich und habe Logistik studiert, Marketing auch. Habe allerdings während des Studiums festgestellt, dass Marketing nicht so wirklich was für mich ist und Logistik doch sehr reizvoll. Bin auch gleich nach dem Studium in der Logistik gestartet, hatte großes Glück und habe im Baubereich angefangen und dort mit Logistik, da war ich die einzige Frau und konnte relativ schnell dort eine kleine Abteilung übernehmen und so hat sich das Ganze dann ergeben, bis ja über den Logistikleitung, über die verschiedenen Bereiche in der Logistik, also ich habe alles gemacht innerhalb der Logistik, inbound, outbound, Intralogistik, Produktionslogistik und jetzt im Prinzip mit immer wachsenderem Verantwortungsbereich dann auf der Global Ebene, das heißt im Prinzip weltweit für die Logistiken in den Werken und für die Zentrallogistik verantwortlich. Wie schippe ich Komponenten durch die Welt? Welche Frachten haben wir? Wie vereinbare ich welche Frachten? Die Zentrallagerthematik natürlich. Es sind 40.000 Quadratmeter Lager zu bewirtschaften. Wie tut man das? Wie kommt man zeitgerecht zum Kunden? Das ist die eine Seite. Das ist der ganz normale Materialfluss innerhalb der Logistik. Und ich bin aber auch schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich Informationsfluss unterwegs. Früher hieß das mal so klassisch. Heißt, ich habe vor einigen Jahren sofort angefangen mit SAP, SAP-Module einzuführen, natürlich EWM oder früher WM, APO, jetzt auch Transportmanagement, GTS im Bereich Zoll, Customs and Trade, ein sehr, sehr wichtiges Tool. Und bin da eigentlich auch mit allen Tricks und Tücken des SAP-Systems bewandert. SAP und Logistik verträgt sich nicht immer wirklich gut.
Wie für alle ERP-Systeme in der Regel.
Ja, irgendwie hat man die Logistik vergessen. Aber ganz klar, wenn ich aus dem Finanzbereich komme, dass das mal liegen bleibt, okay. Und jetzt natürlich auch der gesamte Bereich Digitalisierung und Automatisierung.
Da kommen wir noch zu. Generell, Frauen in der Logistik ist leider immer noch irgendwie so ein Mangelware. Das ist ähnlich wie in MINT-Beruf. Also bei der Elexon sind wir ja sehr technisch aufgestellt. Wir haben das Glück, dass wir mit Rebecca einen Vice President Technology und Operations haben, was auch nicht üblich in der Branche ist. Wir haben enorme Herausforderungen, Positionen in dem Bereich mit Frauen zu besetzen. Allerdings haben wir eine Quote, die ist größer 30%, was schon gar nicht so schlecht ist, finde ich. Aber das braucht viel Kommunikation, viel Begleitung auch durch, sage ich jetzt mal, Stakeholder bei uns im Unternehmen, weibliche Stakeholder, die auch präsent sind. Woran liegt es? Ist es immer nur noch ein Thema der Erziehung des Lebenslaufs oder hat das tatsächlich auch was noch mit dem Branchenumfeld zu tun?
Die Masterfrage.
Direkt am Anfang.
Das ist auch einer der Gründe, weshalb Lockwork Pink ins Leben gerufen wurde. Genau aus diesem Grund, weil Logistik sehr, sehr traditionell männlich besetzt ist. Und ich vermute, das kommt sehr, sehr stark daher, dass Logistik in erster Form mit Spedition verbunden wird, mit Trucker, mit Flugzeugen. Also alle, wo man sagt, das sind Schwergüter, das ist schweres Arbeiten im Lager mit Paletten, Schleppen, die ganzen Klassiker. Das ist immer noch sehr, sehr tief in den Köpfen drin. Es gibt ja auch die Speditionsverbände, die sehr dominant sind, sehr stark sind. Auch da Es ist wahrnehmbar, aber auch zögerlich eine Durchmischung mit Frauen. Also wir haben Lockwork Pink sehr, sehr viele Frauen auch, die Speditionen führen, sehr erfolgreich führen. Es kommt. Und ich glaube, es ist tatsächlich eigentlich ein Beruf, der sehr geeignet ist für Frauen. In all meinen Abteilungen, die ich führen durfte in den vergangenen Jahren, war es mir immer möglich, Frauen für die Logistik zu begeistern, weil ich Logistik als Prozess betrachte. Also als Netzwerk. Für mich ist Logistik, das mag der eine gern und der andere weniger gern hören, aber für mich ist Logistik das Backbone eines Unternehmens, eine crossfunktionale Funktion, die quer durch die gesamten Unternehmensprozesse geht und sehr viel Berührungen hat an verschiedenen Stellen.
Also ich höre das total gerne, weil das ist tatsächlich, ne, wenn wir in dem Thema Produktion bei uns Probleme in der Supply Chain haben, dann hat das halt erhebliche Auswirkungen.
Natürlich.
Ja, und das ist das Backbone. Ja, natürlich Finance ist auch eins der Backbones. Aber das Thema Logistik definitiv auch.
Ja, und ich bin also einer der starken Verfechter, der sagt, wenn ich die Logistik im Griff habe, in dieser Gestalt, dann kann ich auch Effizienzen schaffen, dann kann ich Kosten reduzieren, dann kann ich Transparenz bringen. Ich bin im End-to-End-Prozess bis hin zum Kunden eigentlich immer die Funktion, die als erstes zieht. Die Logistik weiß, was der Kunde eigentlich braucht und will. Ich weiß auch, wie ich zum Kunden komme. Und diese Komplexität, das ist tatsächlich eigentlich eine Eigenschaft, die manchmal sehr weiblich besetzt sein kann. Ich will nicht ausschließen, dass auch Männer diese Komplexität abbilden können, um Gottes Willen, das will ich hier nicht sagen. Aber ich glaube, das wird einfach unterschätzt, weil Logistik eben gleich LKW, gleich Paletten schubsen. Und das ist das Problem.
Ja, man sieht es ja auch. Du sprichst jetzt am Donnerstag auf der Transportlogistik. Wir haben da auch einen Stand. Wenn du über die Transportlogistik gehst, dann ist Standdesign, Kommunikation unglaublich männlich nach wie vor. Auf den Ständen hast du 90% Männer und die Frauen, die da zu einem großen Teil vorkommen, bringen dann leider die Getränke.
Ja.
Das ist im Technology-Bereich tatsächlich ein bisschen anders, weil es halt, glaube ich, auch ein disruptiveres Umfeld ist. Du hast gesagt, das ist sehr klassisch besetzt nach wie vor, aber wie kann man das aufbrechen und sind Logistikunternehmen bereit dafür? Wir haben ein gutes Beispiel bei uns aus dem Kundenumfeld, Hoffmann Neffe, ein großer mittelständischer Logistiker aus Österreich. Der DMD, Elisabeth, ist eine Frau und unwahrscheinlich innovativ auch in dem Kontext, wie verändere ich mein Unternehmen, was sind die Herausforderungen, auch im Kontext Elektromobilität, kommen wir später noch dazu, aber halt jemand, der extrem vorausdenkt, sowohl prozesstechnisch als auch, wie kann ich mein Unternehmen fit für die Zukunft machen? Die Folge, die wir mit ihr im Podcast gehabt haben, hat auch ähnlich damit begonnen, dass wir gesagt haben, lass uns mal über Gender-Themen sprechen. Und sie hat gesagt, ich habe da eine sehr spezielle Meinung zu. Eigentlich will ich gar nicht darüber reden, weil ich möchte, dass das halt fachlich besetzt wird. Was kann man tun, damit das tatsächlich passiert in der Gesellschaft, dass es eher fachlich besetzt wird?
Also ich bin voll und ganz Ihrer Meinung erstmal. Ich spreche auch gar nicht so gerne über dieses Gender-Thema, weil ich auch sage, es ist die Sache. Wenn ich mich einer Sache widme, ist es doch eigentlich egal, ob das Männlein oder Weiblein ist. Wir haben das in vielen Schichten der Gesellschaft, haben wir das ja auch in vielen Berufsfeldern, ist das so. Ist es eine Krankenschwester? Warum gibt es keinen Krankenpfleger? Warum gibt es nur Hebammen? Ist es ein weiblicher Beruf? Warum dürfen das keine Männer machen? Und ähnlich sehe ich das auch in der Logistik. Auch eine Frau kann LKW fahren. Warum nicht? Das haben wir bewiesen, das funktioniert. Und von daher, es geht eigentlich wirklich um die Sache. Nur denke ich, gerade die Logistik ist wirklich eben dieses Zukunftsorientierte, immer das Vorausdenken. In der Logistik muss ich immer überlegen, wie bereite ich mich vor? Welche Möglichkeiten gibt es? Es fängt an beim kleinen Stau auf der Autobahn. Es fängt an, da stellt sich ein Schiff quer im Suezkanal. Dann kommt Amerika einen neuen Präsidenten, der jeden Tag neue Themen aufbringt, wo du reaktiv unterwegs sein musst. Und dieses Reaktive ist eigentlich wirklich etwas, wo Frauen sehr gute Dienste leisten können, weil sie anders denken als Männer. Ich habe das in der eigenen Familie. Unser Sohn, der sagte mal, ich hatte mal eine Diskussion mit ihm und sag, Mensch, wenn wir das so tun, kommen wir nie zum Ziel. Dann sagt er zu mir, wieso? So weit bin ich doch gar nicht. Ich bin froh, wenn ich von A nach B komme. Und da zeigt sich einfach, das sind unterschiedliche Denkweisen und die aber in dem Zusammenspiel was sehr, sehr Gutes bringen könnten. Und deswegen glaube ich, du sagst, wie könnten wir das besser machen? Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir genau das aufbrechen. Also Lockwork Pink ist eine Initiative, die genau das versucht, zu zeigen, dass Frauen Frauen sein dürfen. Ich bemühe ein sehr klischeehaftes Bild an der Stelle, bitte nicht falsch verstehen, aber Frauen auch innerhalb der Logistik dann sich mit anderen Frauen austauschen können in Form von Networking, in Form von sich gegenseitig stärken, um eben diese traditionelle Verkrustung einfach aufzubrechen. Und auch klarzumachen, dass sie ein Standing haben dürfen und auch haben.
Da könnte ich jetzt provokativ oder tue ich auch dagegen setzen. Das ist ja eigentlich dann so, dass dieses Boys Club Thema, ist das der richtige Weg?
Nein. Ganz klares Nein. Warum kommt es so spontan? Weil wir das gerade in einem unserer letzten Treffen hatten. Und das ist auch das, was ich eben eingangs meinte. Ich möchte nicht gerne über Gender sprechen. Ich finde es ganz furchtbar, dass wir immer noch unterscheiden zwischen Männlein und Weiblein. Warum? Es geht um die Sache. Ich fahre ein Auto. Das kann ein Mann tun, wie ein Mann tun. Das kann jede Hautfarbe tun, das kann alles tun. Es ist wirklich auch dieses diverse Thema. Und Logistik können alle machen, die einfach Spaß daran haben, etwas zu bewegen. Für mich ist Logistik Bewegung. Bewegung ist Mobilität. Mobilität bringt dich nach vorne. Du musst also bereit sein, nach vorne zu denken. Und in der Regel auch bitte bereit sein, innovativ zu denken, weil nach vorne heißt, veränderungsbereit zu sein, innovationsbereit zu sein und, wie man so schön klassisch sagt, outside the box zu denken. Und wenn du das kannst, dann ist das egal.
Also eigentlich ist es nicht das Thema Boys Club, sondern Visibilität.
Genau.
Und Visibilität hast du ja in ganz vielen Bereichen. Ob das jetzt genderspezifisch ist, ob das kulturell ist. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Weil auch wieder zurückkommt auf das Thema bei uns, es ist so schade, weil es bereichert ein Unternehmen. Ein Unternehmen, was strukturell nur aus Männern sich zusammensetzt, hat Defizite und Flanken, die nicht geschlossen werden können. Und umgekehrt genauso. Und das ist, glaube ich, so die Denkweise, die wir stärker in die Köpfe bekommen müssen, wenn wir über das Thema Diversität sprechen müssen. Es geht nicht darum, aus meiner Sicht zwanghaft eine Position mit einem Mann oder mit einer Frau zu besetzen, sondern generell auf ein vernünftiges Gleichgewicht im Unternehmen zu achten, einfach weil es sinnvoll ist als Unternehmen und mehr Sensibilität im Besetzen der Stellen zu setzen. Was genau erzählst du, das wäre jetzt so ein Spoiler, aber Logistiker, wir müssen reden, am Donnerstag, geht in die Richtung wahrscheinlich.
Ja, Logistiker, wir müssen reden. Wir haben ja verschiedene Themenbereiche. Wir haben zwei Podiumdiskussionen. Es geht genau um dieses Thema natürlich auch. Aber wie du schon richtig sagst, es ist das Thema Visibilität. Wie können wir diese noch vorhandenen Grenzen aufbrechen? Wie können wir die Unternehmen der Zukunft gestalten? Wie können wir eine Logistik in der Bedeutung im Unternehmen nach vorne bringen? In der Bedeutung in der Gesellschaft vielleicht auch, in der Wirtschaft. Das ist eins meiner Herzensthemen, dass Logistik eben nicht nur immer das arme Schmuddelkind, das arme Kellerkind im Unternehmen ist, das nur Kosten verursacht. Aber es wird natürlich in den Podiumsdiskussionen auch sehr, sehr stark darum gehen, New Work. Wie arbeiten wir im Rahmen New Work? Was muss man beachten? Wir alle wissen, seit Corona, Teams ist das neue Arbeitsumfeld. Wie gehe ich damit um? Wie führe ich meine Teams? Wie bekomme ich trotzdem noch Leistung? Aus meiner Sicht auch definitiv eine neue Form des Leadership. Vielleicht sogar auch, und das macht mir besonders Spaß, werden die Führungskräfte zukünftig mehr gefordert in ihrem Leadership. Zumindest sollten sie mehr gefordert werden. Und es steht bei Teams ja immer noch leider der Ruf ein wenig im Raum, dass Teams mehr oder weniger der Urlaub zu Hause ist.
Vollkommener Bullshit. Also wirklich vollkommen.
Absolut.
Die Diskussion, die sich im Augenblick halt in vielen Unternehmen genau in diese Richtung bewegen, ist aus meiner Sicht ein Punkt, wo Menschen nicht verstanden haben, um was es geht. Work-Life-Balance und New Work sind keine Ruheplätze, sondern das ist eine andere Form, produktiver zu arbeiten, ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich tatsächlich so einbringen kann, dass es beide Seiten optimiert. Und nur wenn beide Seiten optimiert sind, kannst du auch deine volle Leistung bringen. Das ist bei der Elexon, wir sind ja erst 5 Jahre alt, haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen ein paar Dinge manifestieren. Also A, die Menschen können arbeiten, wo sie wollen. Es ist auch für ganz, ganz viele Bereiche vollkommen irrelevant, wo Mitarbeitende von uns sind. Ob die jetzt in Aachen ansässig sind, wo die Elexon halt beheimatet ist, ist vollkommen nebensächlich. Es gibt so ein paar Schlüsselbereiche, also Produktion kannst du an unterschiedlichen Orten machen, aber findet immer an einem Ort statt. Alle anderen Bereiche kannst du eigentlich da machen, wo du als Unternehmen auch die entsprechenden Ressourcen findest. Ja, und Aachen ist eine wunderschöne Stadt, aber jetzt nicht zwangsläufig the place to be für viele Menschen. Ich finde es ganz nett, aber ich bin da ja auch immer nur in der Woche. Aber wir haben Mitarbeitende in München, in Berlin, in Hamburg, ganz viele. Einfach, weil wir denen die Möglichkeit geben, für ein Unternehmen zu arbeiten, für das sie wollen, aber nicht ihren Lebensmittelpunkt darauf auszurichten. Und das hat für mich was mit New Work zu tun. Und dann der zweite Aspekt ist, mir persönlich ist es egal, wann Mitarbeitende arbeiten und wo sie arbeiten. Wenn wir einen Entwickler haben, der bei uns eine Software schreibt, dann kann der im Sommer am Badesee sitzen mit seinem Laptop. Wenn der da besser programmieren kann, dann ist das auch top. Und der kann auch entscheiden, ob der jetzt um 16 Uhr sagt, ich bin da mal weg. Und dann arbeitet er halt um 23 Uhr, weil er da besser arbeiten kann. Das sind die Dinge, die wir, glaube ich, verstehen müssen und nicht diese starren Konzepte, die ja nur daraus entstehen, dass Unternehmen ein Vertrauensproblem mit Mitarbeitern haben. Siehst du das ähnlich?
Absolut d'accord. Ich habe in meiner Zeit, ich wohne in Landshut und arbeite 600 Kilometer entfernt oder auch nicht, bin global verantwortlich für Teams verteilt über die gesamte Welt. Wie soll das denn dann funktionieren? Ich kann ja nicht ständig durch die Gegend fliegen, Thema Nachhaltigkeit, Thema Klimawandel, um diese Teams zu besuchen und die Leistung einzufordern. Und ich sehe es ganz genauso. Ich denke aber, dass diese Kontrolle schon ersetzt werden muss durch etwas Disziplin und vor allen Dingen eine besonders gute Zielsetzung. Und das ist das, was ich meinte mit Leadership. Es muss schon von der Führungskraft dann verantwortet werden, welche Ziele setze ich. Und wie verfolge ich diese Ziele? Und ich habe das genauso gesehen. Wenn Mitarbeiter gesagt haben, sie müssen sich tagsüber um das Kind kümmern oder sie müssen es vom Kindergarten abholen oder sie haben einen Arzttermin oder. Und sie holen es nach. Ja, wenn der Termin gehalten wird, zu dem es fertig sein soll, dann ist das doch in Ordnung.
Das Thema ist ja, was wird abgeliefert?
Genau.
Und wird die Deadline gehalten?
Ja, genau.
So, und wenn wir das vernünftig vereinbaren, dann ist der Rahmen drumherum eigentlich vollkommen uninteressant, weil alles, was der Mitarbeiter macht, nur darauf ausgerichtet ist, das Ziel zu erreichen. Und die Nebengeräusche davon sind mir persönlich vollkommen egal. Wir haben bei uns eine Leadership-Akademie. Das sind 10 Module und 2 Module beschäftigen sich mit dem Thema remote Führung. Weil das ist tatsächlich der wichtige Punkt an der Geschichte. Zu verstehen, wie führe ich denn jemanden, der 600 Kilometer, 3000 Kilometer weit entfernt ist, der aber in meinem Verantwortungsbereich liegt.
Ganz genau. Und dann kommt noch eines dazu, und das ist Kommunikation. Und da sind wir wieder bei unserem Thema von eben. Männer und Frauen kommunizieren leider unterschiedlich.
Ja.
Und so haben wir genau diese Komplexität wieder, von der wir eingangs sprachen. Und das ist das, was es so spannend macht. Aber ich bin ein absoluter Befürworter dieser neuen Arbeitswelten, weil ich glaube, dass uns genau das auch in die Zukunft führt. Wir müssen wahrscheinlich noch mehr lernen, wie ich auch produktiv damit umgehe. Also ein Teams-Raum ist eben nicht nur ein Chatroom, wo sich alle treffen. Der eine hat die Kamera an, der andere nicht. Sondern auch da die entsprechenden Tools zur Verfügung stellen, dass man eben dann auch produktiv damit arbeiten kann. Und da ist bestimmt Verbesserungsbedarf auch noch an der einen oder anderen Stelle, dass man auch Leute darin schult. Wie benutze ich solche Tools? Wie mache ich das? Und auch mit gutem Beispiel vorangeht. Aber die Möglichkeiten sind da.
Ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten uns da jetzt noch mindestens 2 Stunden allein über das Thema unterhalten. Aber ich würde gerne noch mal so einen Ticken in das Thema Logistik zurückgehen. Das Thema Nachhaltigkeit ist für alle Unternehmen ein wesentlicher Impact Factor geworden. Und gerade im Bereich produzierendes Gewerbe und da natürlich Logistik, Supply Chain ist einer der riesengroßen Treiber, um das Thema auch darstellen zu können. Wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit im Kontext Logistik? Wir wissen, Waren werden über Schiffe bewegt, über Flugzeuge. Das sind jetzt nicht die nachhaltigsten Fortbewegungsmittel, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist eine Notwendigkeit da. Wie arbeitest du an dem Thema? Wie siehst du das?
Das ist eine große Herausforderung. Haben wir alle Lösungen für diese Fragen? Nein. Definitiv nein. Und es ist genau, wie du sagst, als Global Player, als global produzierendes Unternehmen, hast du genau diese Herausforderungen. Du schipperst Komponenten quer durch die Welt, die ursprünglich mal lokalisiert wurden aus Kostengründen heraus. Sind wir wieder beim Thema, nicht in Betracht ziehend, dass Logistikkosten auch entstehen können. Und jetzt ist es die Aufgabe der Logistik, genau diesen Nachhaltigkeitsfaktor natürlich aufzubringen, transparent zu gestalten und zu sagen, sollten wir da nicht vielleicht eine andere Lösung finden. Local for Local ist definitiv ein Approach, der überprüft wird. Auch da muss man die Gesamtkosten sich dann wirklich auch mal anschauen, dass man sagt, wenn wir alle Kosten zusammennehmen, wenn wir die CO2-Themen betrachten und das auch echt bewerten.
Und die Disruptionsrisiken.
Und die Disruptionsrisiken als Risikoanalyse. Risikomanagement ist ein Tool, was wir eingeführt haben, was uns auch sehr häufig gezeigt hat, wie die Verflechtungen überhaupt aussehen. Verflechtungen, die man auch in diesen klassischen Unternehmenssilos ja häufig gar nicht sieht. Sind wir wieder bei meiner crossfunktionalen Thematik. Diese Transparenz auch im Unternehmen erstmal aufzubringen, das transparent zu gestalten. Was wir machen ist, dass wir natürlich CO2-Ausstoß messen. Zum Glück sind da ja auch mittlerweile die Speditionen sehr, sehr weit, die dort die geeigneten Tools zur Verfügung stellen können. Nicht überall, aber es wird immer besser. Auch da haben wir Hilfe von kleinen digitalen Startups weltweit, wo wir auch im Tracking and Trace Bereich unterwegs sind und das dann auch mit CO2 verknüpfen können. Das ist sicherlich der Klassiker. Was momentan eine unserer Themen ist, wie können wir Verpackung nachhaltiger gestalten? Wie können wir Verpackungseinheiten reduzieren oder effektiver, ökonomischer gestalten? Können wir Plastik vermeiden? Können wir nachhaltige Verpackungsmaterialien einsetzen? Das sind alles die Themen, die wir bewegen. Sind wir damit schon sehr weit? Definitiv auch ein klares Nein, weil auch der Bereich sehr, sehr vielfältig ist und sehr viele Einflussfaktoren hat. Denn die Kette beginnt auch schon beim Lieferanten. Also auch der Lieferant muss mit abgeholt werden. Und die klassischen Diskussionen zwischen Einkauf und Logistik, der Preis, die Logistik, die Nachhaltigkeit, wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Das sind sehr langwierige Diskussionen, die sich nicht heute lösen lassen.
Greenhouse Gas Protocol, Scope 3, ist ein super spannendes Thema. Die Frage, die sich da natürlich immer stellt, ist, wie viel Einfluss können Unternehmen auf ihre Subunternehmer nehmen, ohne dass das Ganze wirtschaftlich nicht mehr tragbar wird. Also Schiffe verbrennen unglaublich viel. In Summe ist es trotzdem wahrscheinlich, wenn man Stückzahlen auf Containerlast umrechnet, der immer noch günstigste und nachhaltigste Weg zu transportieren. Gehen wir mal auf die Straße. Wenn ihr mit Spediteuren arbeitet, na, wir kriegen jetzt so von vielen Spediteuren adressiert, ja, wenn es um Ausschreibungen geht, ganz klar wird adressiert, wie habt ihr eure Flotte aufgestellt? Wie wollt ihr das Thema Elektromobilität platzieren, wenn wir mit euch zusammenarbeiten wollen? Wir haben hier einen Use Case, der ist aus unserer Sicht über Elektromobilität darstellbar, dass das auch ein relevantes Thema in Ausschreibungen wird.
Wir sind EcoVadis Platinum zertifiziert. Und natürlich sind auch unsere Spediteure, die wir einsetzen, in allen Tendern, die wir im letzten Jahr haben laufen lassen, war das eine Fixgröße. Auch da wird erwartet, dass natürlich auch da ein gewisses Zertifikat vorgezeigt wird. Und genau da findet man natürlich dann auch in seiner Flexibilität sehr schnell den Anschlag. Denn nicht jeder kleine Spediteur kann genau das bringen. Sollte man deswegen nur bei den Großen bleiben? Das ist auch nicht das, was ich unter Wachstum verstehe. Und dann muss man sich hinsetzen und eben die Lösungen finden, die dann eben vielleicht auch darin liegen, dass man vielleicht mit kleineren fährt, das dann aber auch aufbaut miteinander, dass man das Tracking von Carbon Footprint zum Beispiel mit zusammen aufbaut, dass man digitale Lösungen findet. Das ist ganz einfach. Das habe ich schon vor Jahren, haben wir das in einer einfachen Excel-Tabelle getrackt. Also es ist möglich, etwas zu tun. Man muss aber auch damit anfangen. Verpackung, wie gesagt, ist für mich eines der wichtigsten Themen. Wir haben gar keine andere Chance, als uns mit der Nachhaltigkeit verstärkt zu beschäftigen. Und bei der Elektromobilität, bei der Nachhaltigkeit kommt ein ganz großer Faktor auch noch dazu, und das ist die Laufzeit. Deswegen ist bei uns die Entwicklung, das Projekt weg vom Zentrallager hin zu verschiedenen Distributionspunkten, dass wir dezentraler lagern, damit man nicht immer zentral aus einer Stelle heraus fährt, sondern auch da im Prinzip dann die Verkehre reduziert, die Kilometer reduziert, die Laufkilometer reduziert zum Kunden hin. Und auch hier bin ich wieder der Meinung, der gesamte Prozess muss betrachtet werden. Es ist nicht die eine Lösung. Es sind viele, viele kleine Bausteine, die betrachtet werden müssen, die aber auch von vornherein zusammenpassen müssen. Also ich kann nicht anfangen, kann sagen, hier mache ich mal was auf der Straße, da mache ich mal was mit dem Schiff, sondern da muss ich auch ganz klar sagen, welche Strategie verfolge ich, was ist meine Vision, wo möchte ich hin und dann im Prinzip definitiv diesen Lösungsprozess dann ganzheitlich anfangen.
Du hattest schon das Thema Supply Chain angesprochen. Wenn wir die letzten 5 Jahre, 6 Jahre betrachten, dann haben wir gesehen, was so Vorfälle wie Corona mit der Supply Chain machen können. Wesentlich einfaches Beispiel, das du auch schon angesprochen hast, ist der Suezkanal. Das sind Disruptionen, die einen unglaublich brutalen Impact auf Supply Chain haben. Also ich glaube, jedem sind noch die Bilder im Gedächtnis, Hafen Shanghai, was da alles gelegen hat, ja, und wie schwer das dann halt auch wieder zu bewegen ist.
Genau.
Was kannst du Unternehmen raten in dem Kontext? Wie sollte die Strategie sein, Supply Chain robuster aufzustellen für die Zukunft?
Oje, wie viele Stunden haben wir? Das trifft natürlich das Herz eines Logistikers sehr tief. Weil diese gesamte Supply Chain hängt ja auch sehr, sehr stark mit dem Thema Lieferzeiten, mit dem Thema Bestände zusammen. Bestände kosten Geld, Geld hat keiner. Haben wir zu hohen Bestand, ist die Logistik bäh. So, dann ist es immer die Logistik. Ist es wirklich die Logistik? Ganz klar ist auch nein an der Stelle. Ich denke auch hier, ich muss auch ganzheitlich überlegen, wo produziere ich meine Produkte? Wie produziere ich meine Produkte? Müssen es wirklich alle 40.000 Varianten sein? Bewege ich wirklich alle 40.000 Varianten? Brauche ich dazu alle Bestände wirklich überall? Oder kann es auch anders laufen? Ich hatte gerade die Diskussion privat zu Hause. Ich war lange Jahre nicht mehr bei IKEA und habe mir das jetzt mal wieder angetan, hier in München. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell die einfach eine Produktreihe abkündigen, ohne dass die in irgendeiner Form sich für die Ersatzteilversorgung verantwortlich fühlen.
Oder der Pax wird 2 Zentimeter kürzer.
So ist es. So
ist es. Unglaublich.
Genau. Und die machen das einfach. Mhm. Die diskutieren das auch nicht. Die machen. Und da, glaube ich, kann das ein oder andere deutsche Industrieunternehmen sich noch eine Scheibe abschneiden und kann auch mal überlegen, macht das wirklich Sinn? Muss ich die 40 Jahre alten Varianten immer noch zu Tausenden im Lager halten, wo die Staubschicht dann so dick ist, dass ich bei jeder Inventur schon archäologische Ausgrabungen starten muss? Von Digitalisierung wollen wir an der Stelle gar nicht mehr sprechen.
Ja, wo deine Wirtschaftsprüfer halt dann kommen, sag mal, bewegt sich da irgendwas, ja, genau, müssen wir das nicht, genau, abwerten?
Genau, so. Ich glaube, da können wir sehr viel machen, aber das wird die Logistik und die Supply Chain alleine nur dann bewegen können, wenn die anderen Funktionen daran mitarbeiten.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben ein ähnliches Beispiel. Wir sind jetzt noch keine 40 Jahre alt. Produzieren nach wie vor eigene AC-Wallboxen, weil sie für den Industriebereich, den wir bedienen, Logistiker, ein Produkt ist, was sehr passgenau entwickelt wurde. Allerdings, als wir damit vor 4, 5 Jahren begonnen haben, in einer, natürlich, du bist ein junges Unternehmen, du möchtest es jedem Kunden recht machen, ne? Und dann möchte einer das Feature noch dazu haben, das andere. Und dann hast du eine Variantenvielfalt, die du irgendwann nicht mehr handeln möchtest, weil die ganzen Impacts, die du gerade beschrieben hast, damit reinfallen. Wir hatten, glaube ich, ist jetzt noch harmlos, wenn man es mit Automobilherstellern vergleicht, aber wir hatten irgendwie so 76 verschiedene Varianten und haben es jetzt auf 24 runtergebrannt. Ne, weil wir gesagt haben, okay, lass uns mal detailliert genau angucken, brauchen wir das Feature? Wird das Feature vor allen Dingen auch nachgefragt? Verkaufen wir das nur an einen Kunden? Ist es skalierbar? Wenn es nicht skalierbar ist und nicht nachgefragt, okay, dann müssen wir hier einen Cut machen. Und den Cut haben wir auch gemacht. Und da vielleicht auch ein Ticken wie IKEA gehandelt. Wir haben es einfach gemacht. Und unsere Kunden ganz ernsthaft haben auch nicht geweint.
Das ist das ja. Die Frage ist, wo fängt das Empfinden an der Stelle überhaupt an? In der Regel ist es Sales. Ich möchte den Kollegen nicht zu nahe treten, die werden Gründe haben, weshalb sie das unbedingt einfordern. Ja. Aber nein, ich glaube nicht, dass das dann wirklich der Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Konkurrenten ist, dass man zigtausende Varianten noch auf Lager hat, die teilweise, wo der Kunde gar nicht mehr lebt. Das bringt das nicht, sondern ich muss kostengünstig, kosteneffizient arbeiten können und das kann ich in der Regel nur dann, wenn ich eine ganz transparente, eine ganz resiliente Supply Chain aufarbeite und vielleicht ist dann auch im Prinzip durch diese Resilienz die immer verlangte Verkürzung der Lieferzeit mit drin. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Wenn man das gut aufbaut, dann ist man eben auch schneller am Kunden, hat seinen Bedarf transparent und kann sich dementsprechend auch wieder im Angebot darauf einrichten, was tatsächlich probiert wird. Das ist ja die Digitalisierung, die wir heute haben. Jedes Warenwirtschaftssystem beim Endkunden sagt mir heute schon, was ich morgen brauche. Ich kann diese Daten nehmen, ich kann sie analysieren und ich kann mich darauf dann vorbereiten. Ich muss allerdings meine Strategie dann auch mal mit diesen Daten dann unterfüttern und nicht nur sagen, 2030 wachse ich um 40%, sondern die Frage ist, wie wachse ich, mit was wachse ich und was lasse ich dafür los? Das ist Veränderung.
Ja, sehr guter Punkt, weil Wachstum alleine ist immer nur dann sinnvoll, wenn es auch mit Profitabilität gekoppelt ist.
So ist das.
Und wenn ich das in der Gesamtbetrachtung auch einfach mal runterbreche und sage, 40% müssen es 40% sein oder reichen vielleicht auch 30%, aber meine EBIT-Marge steigt um 3-4 Prozentpunkte.
Jedem sei es überlassen, welche Unternehmensziele er formuliert. Ich denke aber, man muss sich auch darüber klar werden, wir hatten es eingangs ja auch, wir haben andere Kostenblöcke zukünftig. Es ist nicht nur der klassische Herstellkostenblock, sondern es sind Kosten für Digitalisierung, sind Kosten für Automatisierung. Also es sind vielleicht Kosten für Weiterbildung, wie wir es eben gerade besprochen haben. Das ist ja heutzutage in den klassischen Unternehmen immer der Block, der als erstes gekürzt wird, die Weiterbildung. Darf ich das Geld denn ausgeben? Darf ich meine Mitarbeiter zur Weiterbildung schicken? Will ich aber mein Fachpersonal halten, muss ich ja auch etwas bieten. Das heißt also, ich werde eine Verschiebung in den Kostenarten innerhalb meines Unternehmens haben, muss also umso effizienter sein, beziehungsweise diese Effizienz bereitstellen können. Und das ist sicherlich auch eine Veränderung dann in der Formulierung der Unternehmensziele. Diversität, wir hatten alles schon, ist auch ein Unternehmensziel, wird vielleicht auch Kosten verursachen, wenn ich dieses Ziel auch wirklich stringent nachverfolge.
Alle Ziele, die du stringent nachverfolgst, haben einen Kostenimpact, aber sie haben auch einen Mehrwertimpact. Und ja, das kannst du nur in Kombination irgendwo sehen aus meiner Sicht. Wir könnten tatsächlich noch, glaube ich, 2-3 Stunden reden. Aber dann wird uns hier der Ton abgestellt. Das wollen wir nicht.
Nein, das wollen wir nicht.
Aber ich fand das ein super angenehmes Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage. Das ist so die letzte Standardfrage, die in allen Podcasts ist. Wenn, wir haben jetzt gerade eine neue Regierung, ist noch nicht so lange in Arbeit und Verantwortung. Wenn du aus deiner Sicht im Logistikbereich, was sind deine 3 Wünsche, die du an diese Regierung hast?
Wir brauchen Investitionen im Logistikbereich, im Mobilitätsbereich. Wir müssen unsere Ladestruktur, unsere Infrastruktur an der Stelle deutlich verbessern. Wir brauchen Unterstützung bei der Entwicklung neuer Konzepte, nachhaltiger Konzepte, aber eben auch zum Beispiel neuer Ideen, neuer Herangehensweisen. Was ich damit meine, ist Unterstützung bei Forschung und Entwicklung hinsichtlich künstlicher Intelligenz, hinsichtlich Digitalisierung. Auch da, glaube ich, können die Hochschulen und auch andere Verbände, Vereine sehr viel Unterstützung gebrauchen. Und ich glaube, wir brauchen einfach insgesamt in Deutschland stärkeren Konsens und weniger Diskussion.
Besser kann man so ein Gespräch nicht abbinden.
Dankeschön.
Der letzte Punkt, hundertprozentig richtig, die anderen auch. Es hat super Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich fürs Kommen und dass ich da sein durfte.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.